Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Ach, noch ein Video. Noch ein Video. Noch ein Video. Nochmal schnell Insta checken. Ach, Mist, der Medientalk fängt ja an. So schnell kann es gehen, das sogenannte Death Scrolling oder Doom Scrolling. Herzlich willkommen zum Medientalk Südniedersachsen. Scrollen bis zum Tod, Beratungsmöglichkeiten bei Mediensucht. Dieses Death Scrolling oder Doom Scrolling, das ist natürlich nur eine unter vielen Möglichkeiten, wie man suchthaftes Verhalten im Bereich von Medien ausleben kann. Aber wir kennen es ja irgendwie alle. Man kann nicht loslassen. Die Sachen sind irgendwie so gestrickt, dass man immer weitermachen will, immer weiter. Und wenn einem dann hinterher mal einer fragen würde, was hast du dir denn eigentlich angeschaut? Ich könnte es oft nicht sagen. Und so geht es wahrscheinlich vielen. Und dahinter steht ja irgendwo dann auch ein gewisser Kontrollverlust. Und vom Kontrollverlust, da kann man dann auch schnell in die Sucht abdriften. Und darum soll es heute in Medientalk Südniedersachsen gehen. Nämlich, wie kann man dann Hilfe suchen und finden, wenn man das Gefühl hat, ich habe da ein Problem und komme da nicht so richtig raus. Den theoretischen Teil, den haben wir in unserem letzten Medientalk aus dem Januar schon besprochen. Da hat meine Kollegin Rebecca Kloth mit dem Psychiater Professor Dr. Reinhard Thomasius gesprochen. Also wenn Sie da nochmal so aus psychiatrischer und psychotherapeutischer Perspektive auf Mediensucht schauen wollen, schauen Sie sich gerne den letzten Talk an. Hier wollen wir heute sozusagen in die aktive Auseinandersetzung einsteigen, wenn Sucht vorliegt oder man auf dem Weg in eine Sucht ist, nämlich die Suchtberatung. Da gibt es in Südniedersachsen diverse Anlaufstellen. In Herrnmünden ist die Diakonie zuständig. Es gibt in Duderstadt zum Beispiel auch die Suchtberatung des Caritasverbands Südniedersachsen, auch mit Online-Beratung. Und heute hier bei mir im Talk, da begrüße ich ganz herzlich von der Fachstelle für Suchtberatung und Suchtprävention Osterode Rike Messala und Christoph Isermann. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Rike Messala hat soziale Arbeit und therapeutische soziale Arbeit studiert und arbeitet seit 5 Jahren bei der Fachstelle. Seit letztem Jahr hat sie auch die Leitung übernommen. Sie wird heute vor allen Dingen über das umfangreiche Präventionsangebot sprechen, damit man sozusagen sich nicht erst damit auseinandersetzen muss, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist. Und wenn man sich aber in einer aktiven, ja, Suchtsituation befindet, da kann man unter anderem auch auf Christoph Isermann treffen. Der diplomierte Sozialpädagoge hat auch noch eine Ausbildung zum Suchttherapeuten gemacht und arbeitet in der Suchtberatung bereits 16 Jahre. Also wirklich viel geballte Erfahrung, die wir hier heute zu Gast haben. Rike, in Bezug auf welche Suchtmittel bietet ihr denn eigentlich Beratung bzw. Prävention an?
Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass wir erstmal für alles ansprechbar sind. Alles, was in Bezug auf Sucht überhaupt irgendwie Thema werden kann. Das heißt, wenn man das jetzt erstmal benennen möchte, könnte man sagen, einmal sind wir Ansprechpartner für stoffgebundene Süchte. Also das sind einmal ganz klassisch Alkohol, aber auch illegale Drogen, wie zum Beispiel Cannabis oder wie zum Beispiel Heroin, alles, was darunter fällt. Und das andere geht in die stoffungebundenen Süchte, also auch Verhaltenssüchte. Und das ist eben genau das Thema, wie zum Beispiel Medienabhängigkeiten. Aber da gibt es ja auch ganz andere Verhaltenssüchte, die da zum Beispiel auch reinfallen könnten.
Christoph, was macht denn den größten Teil eurer Arbeit aus? In welchem Bereich? Die stoffgebundenen oder doch die anderen?
Nee, also den größten Teil von unserer Arbeit machen die stoffgebundenen Süchte aus. Die größte Gruppe von Ratsuchenden kommt auch in der Tat wegen Alkohol zu uns. Genau. Und bei Verhaltenssüchten muss man dann nochmal so zwischen dem Glücksspiel und der Mediensucht unterscheiden. Genau. Und also der problematische Medienkonsum, das ist bei uns nicht die ganz große Nummer. Also da befinden wir uns irgendwie so im einstelligen Prozentbereich, so kann man das sagen. Manchmal vermischt sich das ja auch mit Glücksspiel zum Beispiel noch.
In welchem Bereich, Rieke, gibt es denn Mediensucht? Also man spricht davon ja so als einem allgemeinen Begriff, aber nun haben wir ja irgendwie im Alltag mit vielen Medien zu tun. Wenn man von Mediensucht spricht, welche Bereiche deckt man da eigentlich mit ab?
Grundsätzlich könnte man sagen, jegliches Verhalten, was ich im Rahmen von Medien überhaupt machen kann. Also, wenn wir von Mediensucht sprechen, haben wir, glaube ich, häufig erstmal das Bild von jemandem, der zockt oder der Computerspiele spielt. Das ist so das Übliche, woran man denkt. Oder auch ganz klassisch viel im Bereich der sozialen Netzwerke, also der Kontaktaufbau oder die virtuellen Beziehungen, die im Bereich soziale Netzwerke über Instagram, Snapchat etc. irgendwie genutzt werden. Aber Mediensucht kann aber auch so etwas wie Online-Kaufsucht oder wie Christoph, mein Kollege, schon gesagt hat, wie Online-Glücksspiele ja, umfassen, genauso auch wie Online-Pornografie, beziehungsweise also nicht nur das klassische Filme gucken von pornografischen Inhalten, sondern aber auch so etwas wie ja, Chats nutzen, um in romantische Beziehungen einzugehen, oder aber auch die Informationssuche. Also dieses klassische, was du gerade eben ganz schön dargestellt hast, ich schaue mir ein Video an und das nächste und dann gucke ich hier nochmal nach Informationen. Also all das wird im Bereich der Mediensucht abgedeckt.
Nun, Christoph, oder ihr beide habt gesagt, Mediensucht ist gar nicht der größte Anteil von eurer Suchtberatungsarbeit. Wenn es aber zur Mediensucht kommt, mit welchen Fällen musstet ihr euch in letzter Vergangenheit am meisten auseinandersetzen?
Also, wenn wir damit zu tun haben, haben wir schon so mit dem, sag ich mal, klassischen, was man oft denkt, eben zu tun. Also Computerspiel, ne? Diese Spielgeschichte. Wobei das jetzt so nach meiner Erfahrung häufig jüngere Menschen betrifft. Im Erwachsenenalter habe ich auch einige Beratungen schon gehabt. Dann war das eben eher die Sache mit der Internetpornografie oder Erotikchats, solchen Geschichten. Oder aber auch Glücksspiel und auch so Trading-Geschichten hatte ich auch schon mal. Das vermischt sich dann ein bisschen, ne? Man kann sich das auch so vorstellen. Jetzt in der Corona-Pandemie waren die Spielhallen ja auch eine ganze Zeit geschlossen und dann sind halt viele Spieler eben auch aufs Online-Glücksspiel ausgewichen, ne? Ist, ja, sagen wir mal so eine Vermischung, ne? Von diesen beiden Sachen.
Und das ist ja in vielen Medien ja auch gang und gäbe tatsächlich. Wenn man sich so anschaut, so FIFA mit den Lootboxen, da hat man einerseits sozusagen das Spielen, was an sich Spaß macht, aber es gibt dann eben auch diese eben Lootbox, diese Glücksspiel Anteile daran. Wie siehst du sowas denn zum Beispiel aus deiner Suchtberatungsperspektive?
Ja, das
Und
stimmt. Also
könntest
es gibt bei den Computerspielen bestimmte Belohnungs-Verstärkungsmechanismen, die genauso funktionieren wie beim Glücksspiel und die das Spiel, also das weiter zu betreiben, eben fördern. Und das ist, ja, kann man eigentlich erstmal nur als kritischen Punkt, bewerten. Ja, auf jeden Fall.
Ja, bevor wir uns genau anschauen, wie dann so eine Beratungssituation aussieht und wie man den Weg zu euch findet, Rieke, wärst du so nett und eure Stelle erst einmal vorstellen? Was genau ist denn die Fachstelle für Suchtberatung und Suchtprävention Osterode?
Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention kann man eigentlich sagen, umfasst mehrere Arbeitsbereiche. Also das ganz Klassische, was so ein bisschen über uns abgedeckt wird, über uns beide gerade erstmal. Wir sind natürlich mehrere Personen, also wir sind ein Team von 7 Personen. Wir beide sind jetzt stellvertretend dafür da und der eine Arbeitsbereich trifft natürlich die ganz klassische Suchtberatung und Suchtbehandlung. Also Beratung erstmal als erste Anlaufstelle, wenn man das Gefühl hat, ich habe eine Sucht, egal um welches Thema es sich dabei handelt, oder aber auch mein Konsum oder meine Nutzung im Bereich zum Beispiel von Medien, mein Verhalten entgleist mir. Und ich weiß gar nicht so richtig, könnte sich da vielleicht ein problematisches Verhalten irgendwie daraus entwickeln. Ich habe zumindest einen Leidensdruck und fühle mich mit dem, was ich tue, was ich konsumiere, nicht mehr wohl. Mir wird das von außen irgendwie auch signalisiert, dann sind wir Ansprechpartner. Und dann kann man erstmal Beratung einfach ganz klassisch nutzen, um das Gefühl irgendwie auch zu kriegen, um Informationen zu kriegen, um für sich klarzustellen, okay, wo bin ich und was brauche ich? So. Und dann eben in dieser Beratung kann es weitergehen in die Vermittlung, in andere Suchthilfeeinrichtungen, wenn es um stationäre Reha geht. Und deswegen habe ich gerade Behandlung gesagt. Die Behandlung umfasst eben die Nachsorge. Das bedeutet, dass Menschen nach so einer stationären Reha oder ambulanten Reha auch wieder danach wieder zu uns kommen können, um weiter in den Alltag integriert zu werden. So. Das ist erstmal die ganz klassische Betroffenenarbeit. Beratung kann aber auch die Angehörigenarbeit umfassen. Das bedeutet, dass eben Familienangehörige, dass Freunde, dass auch Fachkräfte, die sich vielleicht auch Sorgen machen, egal in welchem Kontext, natürlich auch zu uns kommen können und Informationen bekommen, wie man mit jemandem zum Beispiel umgeht, ja, wo man helfen kann, unterstützen kann, aber wo man sich auch abgrenzen muss. So, das ist erstmal quasi der Rahmen der Beratung. Und das andere, das ist die Suchtprävention, wo ich quasi erstmal nur stellvertretend sitze. Eigentlich macht das eine ganz andere Kollegin, die vor ein paar Monaten bei uns neu angefangen hat. Und Suchtprävention, wie das eben sagt, präventiv, also man möchte vorbeugend arbeiten. Und nicht dann erst, wenn schon sich ein Problem manifestiert hat. Und die Suchtprävention machen wir in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich sage eigentlich immer, Suchtprävention bieten wir für die an, die bei uns Suchtprävention anfragen. Also wir gucken für jede Zielgruppe suchen wir das passende Angebot raus. Und natürlich ist es erstmal das Üblichste, dass präventiv gearbeitet wird im Kindes- und Jugendalter. Das ist so das, was wir in der Praxis am meisten erleben. Das heißt, dass wir zum Beispiel in der Grundschule vertreten sind, aber auch in den, oder vor allen Dingen in den weiterführenden Schulen da unterschiedliche Angebote anbieten zu den klassischen Themen Alkohol, Nikotin oder Tabak, Cannabis, Medien natürlich. Ja, alles, was so geht und was angefragt wird. Über die Schulen hinaus werden wir aber auch von stationären Jugendhilfeeinrichtungen angefragt, etc. pp. Also die, die kommen möchten, können wir uns anrufen und wir schauen, was ist das Passende.
Ja, dann da können wir sicherlich gleich noch weiter einsteigen, wie dann so Präventionsangebote aussehen. Christoph, wenn man jetzt zu euch kommt, ihr sitzt nun in Osterode, muss ich mich da auf den Weg machen und physisch bei euch vorbeischauen? Gibt es Online-Angebote? Wie trete ich denn überhaupt mit euch in Kontakt? Gibt es eine Sprechstunde? Muss ich einen Termin vereinbaren? Wie sieht das genau aus?
Also du müsstest dich nicht auf den Weg machen, aber die meisten Leute tun es tatsächlich. Man kontaktiert uns, indem man uns einfach anruft oder eine E-Mail schreibt. Und dann vereinbaren wir einfach erstmal ein Erstgespräch. Also man kann ganz unverbindlich einen ersten Termin dann bei uns wahrnehmen. Der kann quasi in Präsenz hier vor Ort stattfinden. Der könnte auch am Telefon stattfinden oder eben auch in einem entsprechend abgesicherten Online-Format. Das macht man dann nicht über Zoom. Da gibt es eben entsprechend sichere Programme und Plattformen für, damit das mit dem ganzen Datenschutz und so auch entsprechend vernünftig läuft. Und genau, das sind erstmal so die Wege. Und im Erstgespräch geht es dann einfach erstmal darum zu schauen, mit welchem Anliegen kommt denn jemand zu uns? Wie können wir da weiterhelfen? Sind wir eine geeignete Stelle dafür? Dann gucken wir, dass wir an der Situation hier gemeinsam arbeiten. Es kommt aber auch manchmal vor, dass es vielleicht bei uns nicht so passend ist, ne? Oder dass jemand eine intensivere Sache benötigt, wie zum Beispiel eine stationäre Reha-Maßnahme oder so etwas. Und dann würden wir halt zusammen daran arbeiten und jemanden in so ein Angebot vermitteln.
Genau. Wie kurzfristig kann man denn dann einen Termin kriegen?
Also ein Erstgespräch kann man erstmal recht kurzfristig kriegen. Also ich sag jetzt mal 1-2 Wochen oder so, ne? Dass man erstmal ein Erstgespräch hat. Und dann muss man halt schauen, worum geht es, ne? Wenn du jetzt, nehmen wir es mal ganz praktisch, du würdest bei uns anrufen und würdest dir ein Erstgespräch bekommen, dann sitzt du vielleicht bei mir. Ob das mit uns beiden dann passen würde, müsste man ja auch erstmal herausfinden. Ne? Also dann wäre meine Aufgabe zu gucken, was ist dein Anliegen, wie können wir das machen und dann gehen wir im Normalfall mit einer Klärung irgendwie auseinander, ne? Dass wir zum Beispiel einen Arbeitsauftrag haben und daran zusammenarbeiten. Was ich dabei aber nochmal sagen will, was total wichtig ist, niemand muss hierher kommen und sagen, ich bin abhängig. Das denken eben oft Leute, weil ich merke das, weil sie im Erstgespräch sagen, aber ich bin nicht süchtig oder nicht, dass sie denken. Ne? Sowas hört man dann, sondern also es gibt Leute, die kommen und sagen ganz klar, ich habe ein Suchtproblem und ich möchte da Hilfe haben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, es ist so, wie es ist, ist zu viel. Ne? So, ich will es verändern. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich weiß es noch gar nicht. Ich muss das mal für mich herausfinden. Das ist alles okay. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich nicht so dieses Schild abhängig auf die Stirn kleben muss.
Ist Scham da eine große Kategorie in Bezug auf Sucht?
Ja, doch. Also es kommt niemand am Anfang freiwillig, sage ich immer. Ne? Also es gibt so äußere Gründe. Wir unterscheiden so zwischen Eigen- und Fremdmotivation. Also wenn jetzt jemand kommt, weil zum Beispiel durch Alkohol im Straßenverkehr die Fahrerlaubnis entzogen worden ist, dann kommt er ja nicht, weil er sich in Ruhe überlegt hat, ich möchte meinen Alkoholkonsum verändern, sondern ich möchte die Fahrerlaubnis wieder haben. Das ist die äußere Motivation, aber nicht eine eigene intrinsische Motivation. Ne? Und was muss ich dafür tun? Ich muss mich mit dem Alkoholkonsum auseinandersetzen. Oder wenn jemand kommt aufgrund seines Medienverhaltens sein Pornografiekonsum und das belastet die Partnerschaft, ne? Und der Partner oder die Partnerin sagt, so geht das nicht weiter, ne? Wenn du das so weitermachst, dann kann ich diese Beziehung nicht mehr führen. Dann kommt man ja erstmal, um seine Beziehung zu erhalten, ne? Und dann, das heißt, und deswegen muss man sich mit dem Pornokonsum in dem Fall zum Beispiel beschäftigen.
Und,
aber das ist auch okay, ne? Das finde ich wichtig. Das ist auch okay, dass man erstmal so kommt.
Kommen denn auch Leute, also du hast gesagt, manchmal sagen ja nicht, dass sie jetzt denken, dass ich süchtig bin. Vielleicht sind sie es ja auch gar nicht. Vielleicht kommen ja auch Leute, die vielleicht auch Angst davor haben, süchtig zu werden. Wie gehst du denn mit denen um? Oder sozusagen ab welcher Stelle würdest du denn sagen, ja, also kommt doch gerne vorbei, wenn ihr da irgendwie einen Gedanken habt, dass irgendwas nicht ganz so klappt?
Also du hast ja schon jetzt was ganz Wichtiges gesagt, wenn jemand einen Gedanken hat, also ich sag's mal, mit anderen Worten, wenn jemand sich Sorgen macht, dass da etwas aus der Bahn geraten sein könnte und für sich diese Frage hat, dann kann er erstmal kommen und dann gehen wir den zusammen auf den Grund. Dann würden wir erstmal so Bestandsaufnahme machen, ne, und gucken, wie ist der Konsum, wie ist das Medienverhalten, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung, was könnte es denn für Regeln für einen angemessenen Umgang geben? Ne? Und also im Endeffekt ist es immer so, jeder Klient, also jede ratsuchende Person, die zu uns kommt, ist individuell und gibt uns den Arbeitsauftrag. Das muss natürlich auch etwas sein, was wir annehmen können, ne? Wo wir sagen, das macht auch Sinn, daran zu arbeiten. Aber erstmal muss jemand kommen und gibt quasi einen Auftrag und wir einigen uns dann auf etwas.
Ja, Rieke, kostet denn der Auftrag was, wenn ich zu euch komme?
Grundsätzlich kann man erstmal sagen, die Beratung ist kostenlos. Also unser Träger, das ist ja auch der Kirchenkreis Harzer Land und auch der Landkreis steuert finanzielle Mittel hinzu im Rahmen der Daseinsfürsorge und somit wird die Beratung oder unsere Arbeit dadurch finanziert und das heißt, all diejenigen, die als Ratsuchende zu uns kommen, müssen erstmal nichts bezahlen, also erstmal und auch später nichts.
Wir sind jetzt schon in die Beratung eingestiegen, jetzt gucken wir mal mehr so auf das Präventionsangebot. Kannst du noch mal sagen, wer euch in Anspruch nehmen kann und ist das dann mit Kosten verbunden oder wie sieht das da aus, wie tritt man in Kontakt, wenn man ein Präventionspaket von euch gerne hätte?
Genau, also in der Prävention ist es erstmal so, dass wir ganz ähnlich wie in der Beratung angefragt werden. Das heißt, Leute rufen bei uns an oder eben auch schreiben uns eine E-Mail und sagen, ich stelle mir vor, ich möchte gerne für diese und jene Gruppe Prävention anbieten zu dem und dem Thema. Passt das überhaupt? Oder ist das überhaupt möglich? Und dann treten wir nochmal mit denjenigen, die eine Anfrage stellen, in Kontakt und überlegen, ob das eben passt. Und weil wir auch bereits vorgefertigte Programme haben. Also wir haben Programme, die von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen der NLS quasi evaluiert worden sind und die auch bereitgestellt worden sind. Also das sind nicht welche, die wir uns quasi selber aus der Hutschnur oder aus dem Zauberkasten gezaubert haben, sondern die auch wo auch Forschungsarbeit dahinter steckt. Und mit diesem Programm gucken wir eben, passt das zu der Anfrage zusammen, müssen wir irgendwelche Anpassungen vornehmen. Und ich rede gerade so ein bisschen drumherum, um wer überhaupt zu uns kommen kann bezüglich einer Anfrage, weil das möchte ich ganz bewusst offen halten. Also wir hatten auch mal Präventionsprogramme in Grundschulen, in der zweiten oder dritten Klasse, beziehungsweise vierten Klasse zum Thema Medien. Aber theoretisch könnte uns auch der Landfrauenverein anfragen, wenn sie etwas über Alkoholkonsum erfahren möchten. Also da sind wir total breit gefächert. Das ist einfach alles möglich. Das Klassischste, nichtsdestotrotz, sind einfach die Schulen, das muss man sagen, die uns anfragen, weil sie eben Schulsozialarbeitende haben und die Schulsozialarbeitenden in ihrer Aufgabe auch haben, dass sie Prävention für die Schule organisieren müssen, zusammen mit externen Fachkräften. Und da ist es total naheliegend, dass sie eben uns anfragen und wir dann gemeinsam schauen, okay, was braucht die Schule? Und im
ja.
Ja, du atmest so aus, als möchtest du eine Frage stellen.
Ich wollte fragen, Christoph hat ja gesagt in Bezug auf Suchtberatung, dass jetzt der Medienanteil nicht der größte ist, beziehungsweise relativ klein. Bei Präventionsangeboten, was wird in Bezug auf welche Suchtmittel oder Suchtverhalten wird vor allen Dingen Prävention, werden vor allen Dingen Präventionsangebote abgefragt?
Das unterscheidet sich erstmal, man nennt das so schön im Jugendbereich die Alltagsdrogen, also dieses Alkohol, Tabak, mittlerweile auch immer mehr Cannabis. Und dann im Bereich der Verhaltenssüchte ist es definitiv Medien. Und da habe ich über die Jahre eigentlich auch eine Veränderung wahrgenommen. Also vor der Corona-Pandemie haben wir uns sehr auf die Alltagsdrogen, quasi die klassischen Alltagsdrogen, spezialisiert. Da ging es viel auch im ländlichen Raum um das Thema Alkohol in der achten Klasse oder im Rahmen der Konfirmandenarbeit. Ne, das wissen wir hier im ländlichen Raum. Sobald Konfirmation ansteht, steht auch die Frage im Raum, möchte ich da anfangen, Bier zu trinken oder Alkohol zu trinken? Das wurde viel vor der Corona-Pandemie hauptsächlich angefragt. Und als dann ja während der Corona-Pandemie quasi die Schulen wieder losgingen mit ihrer Präsenz, mit dem Präsenzunterricht, haben sich die Anfragen immer mehr verändert. Dass es immer mehr in den Bereich Medien auch ging, weil Lehrkräfte auch das zurückgemeldet haben und gesagt haben, ja, ich hatte eigentlich mal zum Thema Alkohol angefragt, könnten wir das vielleicht im Bereich Medien nochmal umändern, weil eben Lehrkräfte auch das beobachtet haben, dass sie gesagt haben, okay, das ist eben das, was die Jugendlichen gerade eher brauchen. Das ist das, was bei den Jugendlichen gerade mehr Thema ist. Und deswegen kann man bei uns sagen, nimmt die Medien oder die Prävention im Bereich Medienabhängigkeit sicherlich definitiv ein Drittel ein, wenn nicht sogar mehr der Arbeit.
Christoph, wenn man was sind so Möglichkeiten, wo man da, wir haben vorhin schon über den Gedanken gesprochen, wo wenn ich Gedanken habe, ich habe da was nicht ganz so im Griff, dann könnte ich eure Beratung aufsuchen. Manchmal kommen die einem aber auch nicht und man muss von außen eben, wird man vielleicht aufmerksam gemacht. Was sind denn so Anzeichen? Wo fängt suchthaftes Verhalten denn an?
Meinst du es jetzt speziell auf Medien bezogen oder allgemein erstmal?
Ganz gerne allgemein einmal kurz und dann gerne spezifizieren in Bezug auf Medien.
Also es fängt zum Beispiel allgemein an, wenn ich eine Toleranzsteigerung habe, ne, das bedeutet jetzt bei stofflichen Sachen, wenn ich immer mehr benötige, um die gleiche Wirkung zu erzielen, so das am Alkohol kann man es ganz gut erklären. Jemand, der nicht oft Alkohol trinkt, der braucht 1, 2, 3 Getränke, um schon eine Wirkung sozusagen zu spüren. Und der geübte Trinker, der braucht einfach größere Mengen, um noch diesen selben zum Beispiel stimmungsaufhellenden Effekt zu haben. Bei Bei sowas kann man es zum Beispiel merken. Oder man könnte es merken, wenn jemand bestimmte Sachen vernachlässigt, ne? Bestimmte Verpflichtungen vernachlässigt, die einem früher wichtig waren. Eine soziale Gruppe nicht mehr aufzusuchen, im Hobby nicht mehr so nachzugehen. Sowas zum Beispiel.
Und in Bezug auf Medien, weil da ist sozusagen Toleranz wahrscheinlich nicht so der Indikator.
Ja, also dieses, also ein Stichwort, das geht bei stofflichen Sachen, aber auch beim Verhalten wie bei Medien, ist zum Beispiel Kontrollverlust. Das bedeutet, dass ich Kontrolle über Zeit und in dem Fall Spielverhalten verliere. Das kann es schon geben. Du hast es gerade ja, auch am Anfang so ein bisschen aufgezeigt, was das bedeutet. Das heißt einfach, dass man sagt, ich spiele heute nur eine Stunde und habe dann noch einen Termin oder muss. Was weiß ich, müsste dann zur Arbeit oder so oder zur Schule und kriegt es dann nicht mehr auf die Reihe und vernachlässigt sowas. Weil wenn man anfängt, weil man dann eben mehr Zeit rein investiert, obwohl man das sich eigentlich nicht vorgenommen hat. Das ist auch das Tückische beim Kontrollverlust. Ich nehme mir am Anfang vor, es einzuhalten, ne? Und meine das ernst. Und wenn ich beginne zu trinken, zu spielen oder was auch immer, dann entgleitet es mir. Ne?
Gibt es noch weitere Indikatoren in Bezug auf mediensuchthaftes Verhalten?
Ja, also wenn man sich die Kriterien für so eine Medien- oder Internetsucht anguckt, kann man zum Beispiel die Kriterien im ICD-11 nehmen. Das ist halt so ein Kriterienkatalog für seelische Erkrankungen. Und da werden jetzt drei aufgeführt. Also Kontrollverlust ist das eine. Dann, wenn jemand zum Beispiel dem Spielen Vorrang gegenüber anderen Interessen gibt, wie eben Freunden, Hobbys oder andere Pflichten, die man so hat. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn man weiterspielt, trotz dass man negative Konsequenzen schon davon erlebt hat. Kontaktabbrüche oder jetzt bei jungen Menschen vielleicht in der Schule, dass die Leistungen abgefallen sind, die Versetzung gefährdet, sowas vielleicht zum Beispiel, ne? Und dass man trotzdem weiterspielt. Aber wenn wir von dem Begriff der Abhängigkeit sprechen, was wichtig ist, dann müssen diese Sachen über einen Zeitraum von 12 Monaten auch bestehen bleiben. Das heißt, wenn das jetzt mal nur eine Phase ist, ne, dann würden wir nicht von einer Abhängigkeit sprechen. Dennoch kann es ein Problem sein. Ja, das ist ja gar keine Frage. Aber wenn wir uns jetzt einen jungen Menschen vorstellen, der in irgendeiner Krise sich befindet, zum Beispiel Trennung von der Freundin oder so und dann exzessiver quasi Computer spielt für einige Zeit, dann muss man nicht automatisch von der Medienabhängigkeit reden. Also um das so ein bisschen einzuordnen.
Welche Rolle spielt denn Freiwilligkeit? Du hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt so interne und externe Motivation. Also wenn zum Beispiel der Führerschein abgenommen wurde und das Zurückerlangen sozusagen an Bedingungen geknüpft ist, wie zum Beispiel eine Beratung aufzusuchen in Bezug auf ein gewisses Verhalten oder in Bezug auf gewisse Suchtmittel, dann steht es der Person ja immer noch frei zu kommen oder nicht.
Genau.
Wenn ich jetzt aber, das muss ja auch erstmal sozusagen bei der Person dann angekommen sein, oh, bei mir läuft da was schief, muss denn nur die Person selbst kommen oder kann ich auch kommen, wenn ich sage, oh, ich sorge mich da vielleicht viele Eltern, weil sie ja eben auch den Erziehungsauftrag haben da ja vielleicht so im Sinn, aber bei meinem Kind bin ich mir nicht ganz sicher, können dann auch Angehörige und Leute, die sozusagen nicht direkt die Betroffenen sind, mit euch in Kontakt treten.
Auf jeden Fall. Das kommt ja auch regelmäßig vor, dass sich Angehörige melden und sich Sorgen machen, ne? Oder vielleicht auch erst angesprochen haben, aber sich nichts verändert hat. Also die Angehörige oder Freunde können alleine kommen, aber auch mit der betroffenen Person zusammen. Das ist auch gerade für ein Erstgespräch ist es auch nicht selten, dass jemand noch wen mitbringt, sagen wir mal so zur Unterstützung, ja, weil es eben auch eine Überwindung ist, erstmal zu uns zu kommen. Mir hat mal ein Klient erzählt, dass er dreimal bei, also früher hatten wir noch eine offene Sprechstunde, ne, dass er dreimal bei uns vor der Tür gestanden ist und wieder nach Hause gefahren ist, bis er sich reingetraut hat. So, also es ist schon auch erstmal vielleicht eine Überwindung, in so eine Beratungsstelle zu gehen, weil das, was wir machen, ja, das ist ja nichts, was man in der Schule lernt. Ne? Man weiß nicht genau, was kommt da so auf einen zu und ist vielleicht auch dann mit ein bisschen Sorgen oder Ängsten behaftet. Und es ist auch erstmal eine Schwelle, über die man so treten muss. Und das ist deswegen nicht selten, dass man fürs erste Gespräch wen mitbringt. Ne?
Ja, und wie dann dieses erste Gespräch genau aussieht, lass uns darüber gleich sprechen in Bezug auf die Freiwilligkeit. Rike, würde ich gerne mit dir noch ins Gespräch kommen. Du hast gesagt, es können auch Vereine kommen, es können Arbeitgeber kommen, es können oft kommen Schulen. Inwiefern spielt denn auch schon bei Präventionsprogrammen die Freiwilligkeit und Bereitschaft eigentlich eine Rolle, damit das gelingen kann?
Gute Frage. gute Frage deswegen, weil man, glaube ich, sich einfach in der Prävention bewusst machen muss, wenn wir erstmal im Bereich der Schule gucken, aber auch in anderen Bereichen, dass ich sage mal, die Schüler und die Schülerinnen rufen mich ja nicht an und sagen, wir hätten gerne Prävention. So, sondern meistens ist es eben die Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozialarbeiter oder Lehrerin, Lehrer, die den Bedarf sehen und deswegen dann uns anfragen. Und dann muss man sich vorstellen, im besten Fall wissen die Jugendlichen oder die Kinder bereits schon, dass da etwas passiert, und was da pa bereits passiert. Aber im Schl schlechtesten Fall, sage ich mal, sitze ich vor einer Klasse und die Klasse weiß nur, heute findet kein Mathe statt. So, das ist erstmal natürlich auch eine Motivation, das ist auch was Schönes, zu wissen, okay, jetzt findet das in einem anderen Rahmen statt. Und es ist unsere Aufgabe in der Suchtprävention, finde ich, dann bei den Jugendlichen aus diesem anfänglichen Gefühl von, naja, wir wissen gar nicht, was hier passiert, oder wir sind vielleicht auch einfach nur froh, dass wir zumindest keinen Matheunterricht haben, dann eben die Motivation für dieses Thema, ja, zu entwickeln und gemeinsam mit den Jugendlichen herauszuarbeiten, dass dieses Thema doch spannend ist und dass es eigentlich jeden auch betrifft. Also unabhängig, ob es nun vielleicht, ob ich jemanden kenne, der eine Suchterkrankung hat im familiären Kontext oder im bekannten Kontext, oder aber auch, dass es mich natürlich auch betrifft im Sinne von, ich als Jugendlicher muss mich ja auch entscheiden, wie viel will ich etwas nutzen. Und dann merke ich immer eine ganz schöne Entwicklung, oder habe ich immer eine ganz schöne Entwicklung in der Präventionsveranstaltung festgestellt, von dieser anfänglichen Skepsis und dieses, was erwartet mich da, bis hin zu nach 20 Minuten, 30 Minuten, dass dann irgendwann die Motivation da ist und die Freude auch, weil das Ganze findet interaktiv statt. Also es ist nicht ganz klassisch, wie wir stehen vor der Tafel und erzählen den Jugendlichen etwas, sondern wir machen unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Spiele, wo jeder in Kontakt kommt und jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. So. Und natürlich ist das genauso in Betrieben auch. Also meistens findet sowas ja im Bereich Gesundheitsmanagement statt. Das heißt, es haben sich irgendwelche Verantwortlichen überlegt, da muss etwas gemacht werden. Und die ganzen Mitarbeitenden sitzen da und haben sich das selber natürlich auch nicht ausgesucht. Und somit ist es einfach unsere Aufgabe als Fachkräfte, auch wenn keine Freiwilligkeit da ist, trotzdem irgendwie Motivation herzustellen und Interesse für das Thema.
In Bezug auf Freiwilligkeit, jetzt haben wir immer gesagt, ihr werdet angefragt, wir haben eine Zuschauerfrage, da haben wir jetzt schon, sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen auf den ersten Teil. Aber die Frage geht weiter, mit wem denkt ihr denn, wäre es wichtig, mehr zu arbeiten? Würdet ihr irgendwem gerne mal euer Angebot auch aktiv entgegenbringen, weil ihr denkt, da wäre vielleicht Handlungsbedarf?
Ja, ich kann ja erstmal aus meiner Perspektive, und vielleicht hat Christoph auch noch eine Idee. Aber was für mich immer so ein spannendes Thema war, war, dass ich gedacht habe, jetzt unabhängig, doch auch passend zu Medien, aber auch in Bezug auf Alkohol, ich hätte ganz viel Lust, mit Vereinen mal zu arbeiten. Also sei es Sportvereine, sei es irgendwelche Karnevalsvereine etc., weil ich eben denke, das Freizeitverhalten von uns Menschen findet im Großteil in diesem Verein statt. Und diese Vereine prägen somit auch unser Freizeitverhalten. Und wenn dort nicht in allen Vereinen, aber wenn in manchen Vereinen zum Beispiel viel Alkohol getrunken wird, dann ist das das, was den Jugendlichen vermittelt wird auch. Oder auch der Umgang mit Medien, wenn man das so sagen möchte. Und da hätte ich große Lust zu. Genau. Und sehe ich natürlich auch als sinnhaft an, also als notwendig.
Also sozusagen Vereine sind in dem Sinne aufgerufen, wenn sie sozusagen mal was machen wollen. Christoph, siehst du ein Feld, wo du dir Anfragen gerne wünschen würdest, weil du dort siehst, da wäre Handlungsbedarf?
Also wenn ich es jetzt mal so durch die Beratungsbrille sehe, finde ich, ist es gar nicht so eine einfache Frage. Aber das bringt mich eben zu einem wichtigen Gedanken. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, dass die Leute, die mit einem kritischen Medienumgang oder mit so einer Mediensucht zu uns kommen, dass das nicht die größte Gruppe ist. Und ich denke, dass das eben zu einem Teil auch mit daran liegt, dass die Menschen gar nicht das Gefühl haben, damit gehört man in eine Suchtberatungsstelle, weil oft so gedacht wird, da gehen halt Alkoholiker oder Heroinabhängige oder sowas hin. Ne? Also so das, und das ist so mein Gedanke dazu, dass einfach diese Information auch bei Menschen landet, ne? In Familien oder an irgendwelchen Stellen, wo das so multipliziert wird, sage ich mal, dass das eben auch ein Feld ist, womit man sich in der Suchtberatung auch gut aufgehoben fühlen kann.
Und dann haben wir noch eine zweite Zuschauerfrage, die so ein bisschen anschließt, was wir am Anfang besprochen haben, wo ich gefragt habe, wie lange dauert es denn, bis so ein Erstgespräch bei euch landet? Sowohl in Prävention als auch in Beratung. Könnt ihr die Nachfrage eigentlich gerade decken? Rieke, möchtest du vielleicht anfangen?
Also im Bereich der Prävention, ich finde, da muss man auch erstmal sagen, werden wir viel angefragt. Also sämtliche Schulen hier im Altkreis Osterode fragen uns an und da sind wir präventiv wirksam. Und dann kommen eben noch die anderen Fragen darüber hinaus. Von daher denke ich, wir können es gut decken. Natürlich kann es immer mehr sein, aber im Grunde können wir es erstmal decken. Und in der Beratung würde ich es ähnlich verstehen. Also wir sind vier Beratende, eben mein Kollege Christoph Isermann, dann haben wir noch Simone Jörg, Dana Steinmann und mich. Und auch da funktioniert das, dass wir eben das ja, ermöglichen können, dass Erstanfragen innerhalb von 1 bis 2 Wochen ermöglicht werden oder gedeckt werden, dass man bei uns einen Termin bekommt. Von daher würde ich sagen, hat man ja keine langen Wartezeiten von mehreren Monaten oder mehreren Wochen. Und somit glaube ich, passt das ganz gut erstmal.
Deckt sich das mit deinem Eindruck, Christoph?
Ja, also das deckt sich. Jetzt, wir müssen vielleicht mal ein bisschen unterscheiden. Also man kann erstmal zügig ein Erstgespräch machen und dann muss man halt gucken, worum es geht, wie man das dann weiter bearbeiten kann. Ne? Aber das ist auch was, das ist uns wichtig, wenn jetzt jemand sich mit dem Anliegen an uns wendet, dass wir erstmal schnell ein erstes Gespräch machen können. So zur Klärung, ne? Worum geht es? Geht das bei uns, dass man da die Leute auch erstmal abholen kann? Und dann muss man halt sehen, worum es geht und wie das weiter funktionieren kann.
Ja, und dann hatten wir noch eine Zuschauerfrage, die hast du aber schon im Endeffekt mit beantwortet, Christoph, dass sozusagen, dass im Bereich Medien das so langsam anfängt, eigentlich die stoffsüchtiges Halten zu übersteigen, warum sich das bei euch noch nicht so zeigt, dass man vielleicht das gar nicht auf dem Schirm hat, dass wenn ich ein Problem mit Medien habe, sei es Spielsucht, wie auch immer, sei es Abhängigkeit von sozialen Medien, dass ich da eben auch zur Suchtberatung zu euch kommen kann.
Ja, also ich habe noch so einen Gedanken dazu, wo das vielleicht auch damit zu tun hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Folgen angucken, die in der Corona-Zeit entstanden sind, wo Menschen mehr Medien konsumiert haben, das dauert ja auch erstmal, bis sich so ein Verhalten verfestigt und bis Menschen anfangen, einfach Probleme zu entwickeln, ne? Also das baut sich ja auch über einen längeren Zeitraum sozusagen auf. Also das, was in der Zeit passiert ist, das werden wir, also kriegen wir mit einer Zeitverzögerung auch
Du
erst zu spüren.
hast ja auch zitiert, dass es auch, also damit es wirklich als Sucht gilt, ja auch diese 12 Monate erfüllt sein müssen. Also sozusagen, dass man selber da vielleicht auch erst merkt, also das lässt sich ja oft in dem Moment vielleicht auch gar nicht so überblicken, sondern eher, wenn man so guckt, schon wieder ein halbes Jahr rum.
Ja.
Und was ist so geschehen? Eine weitere Zuschauerfrage ist, glaubt ihr, es wird ausreichend vernetzt gehandelt? Gibt es denn ein hinreichendes medienpädagogisches Konzept in der Region? Und braucht es das denn eigentlich überhaupt? Rieke, vielleicht eine Frage vor allen Dingen erstmal an dich.
Spannende Frage. Also ich finde immer im Bereich Medien muss man auch unterscheiden. Also das eine ist quasi Medienpädagogik und das andere ist Prävention im Bereich Medienabhängigkeit. So, Medienpädagogik, das sind ja viele Themen, die hier vielleicht schon auch behandelt wurde, im Rahmen von Cybermobbing, im Rahmen von wie verhalte ich mich im Netz eigentlich richtig? Also das sind so die Bereiche, was ist strafrechtlich relevant etc., die in den Fall Medienpädagogik reintreten. Und wir gucken ja wirklich immer aus der Perspektive Medienabhängigkeit, Prävention von Medienabhängigkeit. Deswegen kann ich das direkt auf Medienpädagogik nicht sagen, aber ich habe den Eindruck, dass viele Beratungsstellen beziehungsweise viele Hilfseinrichtungen im Landkreis durchaus gut vernetzt sind, durch unterschiedliche Arbeitskreise, die möglich sind zu allen verschiedenen Themen, also sei es, dass es Arbeitsgruppen zum Bereich Jugendarbeit generell gibt, sei es, dass wir vielleicht wir auch selber einen Arbeitskreis initiiert haben zum Thema runder Tisch konsumierende Jugendliche. Und da kommen unterschiedliche Fachkräfte zusammen. Und natürlich sind Medien da nicht immer Thema, aber immer mal wieder. Und da findet dann eben der Austausch statt. Es wird überlegt, kann man andere Angebote, irgendwie Angebote gemeinsam kreieren. Oder aber auch ganz einfach Fragen manchmal werden in diesen Netzwerken, in diesen Arbeitskreisen gestellt, die man dann recht schnell beantworten kann. Also zum Beispiel, ich habe da einen konkreten Fall, einen Jugendlichen, um den ich mir irgendwie Gedanken mache, kann ich mal zu euch kommen oder was ist da möglich? Und all das oder dafür wird Netzwerkarbeit gemacht. Und da habe ich den Eindruck, sind die Hilfseinrichtungen im Landkreis oder im Altkreis zumindest gut miteinander vernetzt.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Wir wollen jetzt uns mal so ein Erstgespräch anschauen. Christoph, wenn ich dann zu euch komme, wie sieht das aus?
Also, du kommst ganz einfach rein in mein Büro, wenn ich das machen würde. Wir setzen uns hin. Ich erkläre dir so ein bisschen zum Drumherum, wie das bei uns so funktioniert. Also so ein paar Grundsätzlichkeiten mit Schweigepflicht und so weiter. Das ist am Anfang, denke ich, auch immer ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass wir das vertraulich behandeln, was wir besprechen. Und dann führen wir aus meiner Sicht einfach erstmal ein lockeres Gespräch, ne? Also was für ein Thema gibt es? Gibt es einen bestimmten Punkt, warum du jetzt gerade im Moment gekommen bist, was so vorgefallen ist, ne? Was
Also
mir
das
immer
heißt,
wichtig
ich habe da schon auch die Kontrolle sozusagen, welche Impulse, also
ja.
ich da so reinbringe und was ich von mir zeige, oder ist da eine Erwartungshaltung auch auf deiner Seite?
Nee, gar nicht. Also, nee, gar nicht will ich nicht sagen, aber es gibt so ein paar formale Sachen natürlich, die ich irgendwie abfragen muss, ne? Aber du hast als Ratsuchender da natürlich die Kontrolle darüber, was du an Informationen preisgibst. Also mein Ziel in so einem Erstgespräch ist es, quasi so eine Ziel- oder Auftragsklärung mit dir zu machen, dass wir irgendwie mit einem Plan auseinandergehen. Und dazu gehört es einfach, dass du ausreichend Zeit hast, deine Sache zu beschreiben. Was mir auch immer wichtig ist in so einem ersten Gespräch, dass du nicht rausgehen würdest und Fragen, die dir wichtig sind, nicht stellen konntest. Also mir ist wichtig, dass man seine Fragen stellen kann oder bestimmte Informationen, die man mitteilen will, dass man die sagen kann, also dass es dafür auch einen Platz gibt. Das ist so der Sinn vom Erstgespräch, ne? Dass wir gucken, können wir das bei uns machen und irgendwie, dass du mit einem Plan dann rausgehst. Wenn es mit mir passen würde zum Beispiel und ich denke, dass und auch denke, wir könnten gut zusammenarbeiten und wir auch zeitlich zusammenkommen, im Optimalfall mit einem nächsten Termin.
Okay, also dann auch schon mit der Idee, dass du dann auch in dem Erstgespräch schon beratend tätig wirst. Also wenn ich sage, ich habe zum Beispiel ein Problem damit, ich bin nur auf den sozialen Netzwerken, fühle mich eigentlich die ganze Zeit immer unglücklich, weil ich mich nur mit anderen vergleiche, ist natürlich jetzt sehr zugespitzter Fall, muss ja nicht immer sein. Aber ich komme da irgendwie nicht von los und ich schaffe es irgendwie nicht, meine anderen Sachen in Angriff zu nehmen, gehe nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit davor sitze. Was wäre dann der erste Plan, den wir da ausarbeiten?
Also im Erstgespräch wäre der erste Plan erstmal zu gucken, was ist dein Ziel? Also was ist sozusagen dein Ziel? Oder woran können wir hier arbeiten, dass wir uns da auf irgendwas einigen? Also soll es eine Vermittlung in irgendeine andere Maßnahme sein? Soll das bei uns hier vor Ort stattfinden, dass wir gucken können, wie passt das zeitlich, ne? Kommen wir zeitlich zusammen? Wie können wir die Termine machen? Was könnten so Inhalte sein, dass ich mich darauf auch vorbereiten kann, ne? Dass wir das entsprechend gestalten können? Also die Ziele müssen natürlich auch sinnvoll sein, ne? Ja, also genau. Also sonst kann ich das auch nicht machen, aber das bespricht man eben gemeinsam. Und wenn das passt und ich merke, ich könnte das übernehmen, weil ich die Kapa also wenn ich die Kapazität habe und ich denke, dass es fachlich und zwischenmenschlich auch funktioniert, dann könnte man eben beginnen und einen Termin machen. Und wenn das aus irgendwelchen von den Gründen halt nicht geht, wäre es einfach erstmal eine Aufnahme und dann wäre es mein Job, dafür zu sorgen, dass du bei uns im Haus hier eine kompetente Bezugsperson kriegst, mit der du dann die Termine machst. Also wenn man halt kommt, ne, dann bekommt man hier einen festen Ansprechpartner, eine feste Ansprechpartnerin und mit der Person macht man dann individuell die Termine aus.
Ziel, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Und zwar möchte ich gerne mit Rike dir erstmal ganz kurz darüber sprechen, was das Ziel von Prävention ist und Christoph, was ist anschließend dann was Ziel von Beratung und woran sich sozusagen auch vielleicht eine erfolgreiche Beratung misst. Und welche Handlungsstrategien da so entwickelt werden können. Rike, was ist das Ziel der Prävention?
Ja, also Prävention bedeutet ja präventiv wirksam sein, also vorbeugend, bevor ein Problem sich manifestiert, davor schon gegebenenfalls Handlungsstrategien entwickeln, Maßnahmen erarbeiten, zu gucken, was ist quasi ein risikobewusster Umgang mit Medien, wenn wir das mal darauf beziehen. Das wäre das großflächige Ziel. Und das ist das, weswegen wir in die unterschiedlichen Bereiche gehen. Wenn ich das jetzt aber im Kleinen auf einen Termin quasi runterbreche, ist natürlich nicht mein Ziel, dass wenn ich in einer Konfirmandengruppe zum Beispiel zum Thema Alkohol war, dass die Jugendlichen danach alle geläutert rausgehen und denken, ja, okay, ich trinke nie wieder Alkohol. So, oder ich fasse auf gar keinen Fall Alkohol an. Da habe ich einfach nur das Ziel, erstmal, dass den Jugendlichen oder den Personen, mit denen ich arbeite, der Zielgruppe vermittelt wird, ja, wir können darüber reden. Also das ist erstmal etwas, was nicht totgeschwiegen wird, ne? Wir hatten gerade eben ja schon den Bereich Sucht und Scham. Das hängt viel auch miteinander zusammen. Und nein, es ist in Ordnung, über Sucht zu reden. Das ist eine Krankheit und das muss natürlich dann auch gesamtgesellschaftlich betrachtet werden. Das ist mein Ziel, um da erstmal bestimmte Widerstände und Hürden abzubauen und Verständnis auch für die Krankheit zu schaffen. Und dann eben, wenn die Jugendlichen rausgehen aus einer Veranstaltung oder die Person und das Gefühl haben, ich habe für mich genügend Informationen bekommen zu dem jeweiligen Thema, um für mich eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, wie viel möchte ich konsumieren oder möchte ich vielleicht auch gar nicht? Oder muss ich an meiner Mediennutzung irgendwie etwas schrauben? Habe ich das Gefühl irgendwie, nee, das ist alles in Ordnung? Oder werde ich vielleicht dann doch plötzlich mal hellhörig und denke, vielleicht ist es doch mehr als gedacht. Dann habe ich, glaube ich, schon sehr viel erreicht. So, und natürlich ist es auch ein Ziel der Prävention. Also Prävention hat auch was mit Außenwirksamkeit der FSP zu tun. Einfach auch in die jeweiligen Zielgruppen reingehen und denen vermitteln, ja, es gibt da eine Fachstelle. Und auch übrigens die Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention, die ist in Osterode da und da. Und bei Fragen einfach anrufen oder sich direkt melden per Mail, egal wie, per Chat etc. Das ist auch ein Ziel, dass irgendwie wir ein Gesicht bekommen und als Ansprechpartner deutlich werden.
Ja, damit hast du schon auch die nächste Zuschauerfrage ganz gut aufgenommen, nämlich wie die Zugänge verbessert werden können zur Suchtberatung und wie die Suchtberatung für den Bereich jetzt, ich verstehe das so, für den Bereich Mediensucht auch besser wahrgenommen werden kann. Rieke.
Durch Suchtprävention, durch Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist das, was wir natürlich auch immer wieder machen. Also genau, Suchtprävention hatte ich gerade eben erklärt. Das heißt, wir gehen direkt in die Zielgruppen rein oder in die Gruppen rein und arbeiten zu einem jeweiligen Thema. Und das andere ist Öffentlichkeitsarbeit, was wir machen, indem wir zum Beispiel eine Homepage haben, indem wir aber auch immer mal wieder in unterschiedliche Zeitungen irgendwie Artikel verfassen bzw. veröffentlichen, die über unsere Arbeit ja, auf unsere Arbeit aufmerksam machen und quasi immer wieder das Thema in die Gesellschaft bringen und immer wieder deutlich machen, da gibt es einen Ansprechpartner. Und das sind so die zwei Komponenten, finde ich, die wirksam sind.
Und das ist ja auch das, was wir heute machen, sozusagen das Beratungsangebot vorstellen und eben auch in den Blick zu bringen, dass man bei der Suchtberatung eben auch auch eben in Bezug auf Mediensucht Hilfe finden kann, sowohl in Beratung als auch in Prävention. Christoph, wir haben jetzt schon von Ziele der Prävention gesprochen. Was ist denn das Ziel von Beratung? Ich kann mir nämlich vorstellen, wenn ich jetzt ein Alkoholproblem habe, kann vielleicht ein Weg sein, okay, ich beschließe, auch so schwer es vielleicht auch ist, keinen Alkohol mehr zu trinken, Medien nicht mehr zu nutzen, das ist ja in der heutigen Welt irgendwie unvorstellbar. Und kann das überhaupt das Ziel sein?
Genau, also ich würde nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, dass das Ziel in der Beratung sollte sein, die negativen Konsequenzen des Konsums oder des Verhaltens wegzunehmen, also den Preis, den es hat. Ne? Mhm. Und das kann bei stoffgebundenen Süchten, kann es dafür nötig sein, zum Beispiel die Abstinenz anzustreben. Das heißt, das ganz also einzustellen. Mhm. Genau. Und bei im Medienbereich funktioniert das nicht. Ne? Also, und es wird auch in Zukunft immer weniger funktionieren. Und darum kann es da eigentlich nur um einen kontrollierten Konsum gehen. Also irgendwie Kontrollmechanismen einzubauen und zu erarbeiten, dass jemand nach Möglichkeit die Kontrolle eben wieder erlangt über sein Mediennutzungsverhalten.
Und jetzt habe ich noch mal eine Frage, und zwar in Bezug, du hast es im Vorgespräch so schön dargestellt, dass man das gewisses Suchtverhalten dafür sorgt, dass man in Konflikt geraten kann, also nicht immer muss das der Fall sein, aber es kann der Fall sein. Du hast gesagt, es kommen Leute zu euch zum Beispiel, die den Führerschein verloren haben, eben aufgrund von Alkoholkonsum oder alkoholisierten Fahren. Was ist dann das Besondere bei Medien? Das ist eine Mediensucht genauso auffällig wie sozusagen eine Stoffabhängigkeit?
Also diese verschiedenen Sucht oder Abhängigkeiten haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und ich finde, im Bereich der Medien ist erstmal das Auffällige, dass es so unauffällig ist. Ja, also dass es eine stille Geschichte ist. Wenn mir jetzt jemand in der Öffentlichkeit alkoholisiert ist, dann kann man das wahrnehmen, vielleicht am Verhalten sehen, ne, oder weil sie laut sind oder so. Oder man könnte es sogar riechen. Bei Medien tut man es erstmal nicht. Also die Leute fallen auf, indem sie nicht da sind, indem sie vielleicht nicht in der Schule sind, nicht im Verein sind, sondern mehr zu Hause sind. Ne? Also das ist eher eine stille Geschichte. Das heißt, das müsste man nochmal anders bewusst registrieren. Und was ich dabei auch wichtig finde, ich kann damit ja ganz normal am Leben teilnehmen. Das merkt man erstmal nicht. Also bei anderen Geschichten, nehmen wir mal Alkohol, weil es einfach ein legales Suchtmittel ist, da gibt es ja irgendwie auch, sagen wir mal so, gesellschaftliche Normen, was in Ordnung ist und was nicht. Also wann man damit, also wann man trinken kann und wann man nicht trinken kann, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Wenn du jetzt vormittags in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder in der Stadt sitzt und würdest Schnaps trinken, würde das erstmal auffallen und das gilt so als nicht angemessen. Während wenn man aber so auf der Straße oder in der Bahn oder so unterwegs ist und mal guckt, dann ist das ganz normal, dass die Leute ihr Smartphone in der Hand haben. Das sieht man ja überall. Ne? Also das heißt, so dieses rund um die Uhr Medien erstmal zu nutzen, das fällt erstmal nicht auf, ne? weil das normal ist und du kannst damit auch im Alltag teilnehmen. Wenn ich jetzt Alkohol trinke und bin berauscht, dann kann ich bestimmte Sachen nicht machen. Dann darf ich nicht arbeiten, dann darf ich nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Und mit den Medien ist es so, ich kann das tun und wenn ich das unterbreche, kann ich alle normalen Sachen quasi machen.
Wie kann denn zu Hause so ein Gespräch aussehen? Ich sehe, wir sind so langsam, streifen wir schon die letzten 5 Minuten und wir wollen auch das Projekt Netpiloten vorstellen. Aber vielleicht kannst du mal kurz und bündig gerne darstellen, wie komme ich mit jemandem im Gespräch, wenn ich das Gefühl habe, da ist, die Person hat vielleicht ein Problem und merkt es nicht.
Also so ein Grundsatz, den man so aus der Angehörigenberatung daraus vielleicht übernehmen kann, ist, dass man seine Beobachtungen schildert, ja, also dass man von sich spricht und sagt, ich mache mir Sorgen, weil mir ist aufgefallen, ne, dass du das und das machst, dass sich das verändert hat. Also dieses, wenn man eher mit einem Vorwurf kommt, du hast, das ist so wie mit dem Finger zeigen, das ist ja immer eher ein Angriff, das macht es schwerer annehmbar. Ne? Also deswegen raten wir immer dazu, dass man von sich und von seiner Wahrnehmung und Beobachtung spricht. Das heißt ja nicht, dass das gleich automatisch funktioniert, aber es ist einfach erstmal leichter zu hören, wenn ich von meiner Sorge spreche und dem, was ich wahrgenommen habe.
Hattet ihr denn schon mal den Fall, dass jemand zu euch kam und sagt, zum Beispiel jetzt mein Kind ist mediensüchtig und dann habt ihr euch mit allen getroffen und rausgefunden, ist vielleicht gar nicht der Fall?
Jetzt müsste ich ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen, aber also ich möchte dazu sagen, auch dass der Begriff Mediensucht, ne, dass ich weiß nicht, Rieke, ich glaube, du kannst es auch so bestätigen, dass das oft so ist, ja, also mein Kind ist mediensüchtig, also dass dieser Begriff erstmal so im Raum geworfen wird. Und ja, dann ist die Frage, ob das tatsächlich zutrifft. Und selbst wenn das nicht zutrifft, kann es ja trotzdem ein Problem geben. Also diesen, sagen wir mal, so dieses diagnostische Wort von Abhängigkeit, das ist auch gar nicht immer so wichtig. Ja, das Wichtige, also das führt eher dazu, dass der Betroffene vielleicht auch dicht macht, weil niemand will abhängig sein. Ja, also die wichtigere Frage finde ich, gibt es da ein Problem? Hat jemand einen Leidensdruck und wie können wir das verändern? Ob das dann am Ende eine Abhängigkeit oder eher ein Missbrauchsverhalten ist, ist ja dann zweitrangig.
Ja, auch mit dem Präventionsprojekt NetPiloten wollt ihr Gedanken anregen, um vielleicht Suchtverhalten von vornherein schon aufmerksam zu machen, dass man da nicht reinfällt, aber vielleicht entstehen daraus ja auch im Nachgang Beratungssituationen. Man macht auf jeden Fall etwas sprechbar. Wie gelingt euch das denn bei NetPiloten? Kannst du da nochmal ganz kurz sagen, wie das Projekt aussieht, Rieke?
Genau, also erstmal muss man natürlich sagen, neben diesem Projekt NetPiloten haben wir auch andere Angebote, kürzere Workshops zum Thema Medienabhängigkeit. NetPiloten ist ein längeres Programm, was viel auf Nachhaltigkeit zielt, wo man mit dem Peer-to-Peer-Ansatz arbeitet. Das heißt, Jugendliche in älteren Klassenstufen werden als NetPiloten ausgebildet, also ähnlich wie Streitschlichter, denen wird Wissen zum Thema Medien vermittelt, mit dem Gedanken, dass sie dann in der Schule sichtbar werden als Ansprechpartner. Also dass gegebenenfalls jüngere Klassenstufen, jüngere Kinder, Jugendliche dann diese NetPiloten ansprechen können, wenn sie das Gefühl haben, ich möchte mal mit jemandem reden. Oder aber auch, dass diese NetPiloten dann eben in die jüngeren Klassenstufen, also 5., 6. reingehen und dort auch selber Workshops machen, dass eben nicht ein Erwachsener dort steht und über Medien redet, der vielleicht selber nicht mehr ganz so aktuell ist, wie ein Zehnt- oder Neuntklässler, der natürlich dieselben Medien oder ähnliche Medien nutzt wie die jüngeren Generationen. Und dadurch wird Nähe geschaffen und eben auch die Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist nicht nur ein Programm, wo man auch direkt wieder rausgeht, sondern diese Personen sind ja auch dann für die nächsten 1-2 Jahre Ansprechpartner.
Ja, und das und weiteres werden wir natürlich dann auch noch verlinken und auch über eure Homepage findet man sicherlich dann auch das Projekt NetPiloten. Christoph, weil wir jetzt oft auch davon ausgegangen sind, dass wir so eine Eltern-Kind-Kommunikationssituation stehen oder als Grundlage gemacht haben in Bezug auf Mediensucht. Was würdest du denn nochmal, wie man ins Gespräch kommt und wie man über Medien und Medienkonsum zu Hause reden sollte und damit das irgendwie, damit man da irgendwie mal was anstoßen kann und was ansprechen kann.
Also ich würde zunächst erst mal empfehlen, dass man frühzeitig schon anfängt, darüber zu sprechen. Also das nehme ich auch in dem Medienbereich so wahr, dass die Menschen dann erst zu uns kommen, wenn schon ganz viel passiert ist. Ja, wenn es zu Hause schon richtig gekracht hat, ne, weil es vielleicht dann schon große Konflikte darüber gibt, quasi wie viel das Internet genutzt, gesurft wird und dass dann, wenn, ich skizziere jetzt mal so ein Beispiel, dann die Eltern irgendwie den Router vom Netz nehmen, wenn es dann zu Hause richtig eskaliert, ne? Und dann ist natürlich aber schon ein Konflikt ein bisschen verfahren. Also deshalb würde ich erstmal empfehlen, frühzeitig darüber zu sprechen. Das ist auch dem Vorgängerbeitrag mit dem Herrn Tomasius auch noch deutlich geworden. Da habe ich das noch so im Hinterkopf. Einfach, dass es früh wichtig ist, sich zu interessieren und das gemeinsam erstmal zu besprechen und auszuhandeln, was in Ordnung ist und nicht, ne? Also, dass sich Eltern für ihre Kinder interessieren und schauen, was machen sie da überhaupt? Weil das darf man bei dem Thema ja auch nicht vergessen, dass das so wie mit Medien, wie Kinder und Jugendliche heute aufwachsen, so hat es die Elterngeneration nicht gehabt. Wenn ich mal zurückschaue, als ich in der Jugend war, da hat man irgendwann so ein Modem mit einem langen Kabel an die Telefondose angestöpselt und hat sich langsam eine verpixelte Seite aufgebaut. Und heute ist es einfach eine ganz andere Welt. Und da fehlt vielleicht auch so ein bisschen dann, ne, dann der Transfer, dass Eltern heute das gar nicht so aus ihrer Kindheit kennen, ne? Also sich da hineinversetzen zu können.
Also das
muss man dabei auch so ein bisschen mitdenken. Ne?
Dass ein Problem auch dadurch entstehen kann, dass man eben die Welten voneinander nicht so gut kennt. Rieke, hast du vielleicht noch in einem Satz, ist jetzt viel verlangt, eine Idee, wie Prävention in der Familie in Bezug auf Mediensucht stattfinden kann?
In einem Satz, natürlich in verschiedenen Arten, aber ich glaube, einfach miteinander ins Gespräch gehen. Und ins Gespräch gehen bedeutet, sich die Attraktivität der Medien auch mal erklären zu lassen, mal zu fragen, okay, was spielst du denn da oder was nutzt du und warum nutzt du das? Und dann in die Verhandlung gehen und gucken, wie können wir gemeinsam Regeln schaffen und diese Regeln auch selber als Erwachsene einhalten. Also beim Abendessen zum Beispiel vielleicht kein Handy aufs Handy gucken. So,
das aber dann eben auch mit Regeln, die für alle gelten.
Genau.
Also, dass da dann auch wichtig ist, dass man sich dann vielleicht auch auf Augenhöhe begegnet.
Genau.
Vielen lieben Dank, Rieke Missala und Christoph Isermann von der Fachstelle für Suchtberatung und Suchtprävention Osterode. Wir werden natürlich noch alle hilfreichen Links zu Hilfsangeboten und Beratungsangeboten nicht nur in Osterode, sondern auch in Duderstadt, Hanmünden und in weitere Stelle hier dann noch drunter packen. Und ganz empfohlen sei auch nochmal wirklich dieser erste Vortrag von diesen beiden, der im letzten Monat stattgefunden hat, wo der Psychiater Professor Dr. Rainer Tomasius eben auch über Sucht gesprochen hat, dann mit meiner Kollegin Rebecca Kloth. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr eure Arbeit vorgestellt habt. Ich glaube, dass dadurch einen Einblick bekommen hat in den Bereich, mit dem man sich vielleicht dann erstmal nicht so gerne auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, es ist uns gelungen, etwas Hemmungen dann vielleicht abzubauen, beziehungsweise das wäre der Wunsch, dass Hemmungen abgebaut wurden, eure Angebote sowohl in der Prävention als auch in der Beratung dann anzunehmen. Wir sehen uns wieder im nächsten Monat zum Medientalk. Das war der Medientalk zu Death Scrolling und Doom Scrolling und eben Suchtberatung und Suchtprävention in Osterode. Vielen Dank, mein Name ist Steffen Hackbart.